Herzlichen Dank für die freundliche Einführung von Michael Raffel, aber auch, dass Sie dann doch so zahlreich erschienen sind, das freut mich sehr, zu einem Thema, was ja nicht unbedingt mit Württemberg und Tübingen zu tun hat, sondern mit Baden-Württemberg. Und es ist eine badische Revolutionärin und 1848erin, die ich Ihnen heute vorstellen werde. Trotzdem, es ist eben eine richtige, echte 1848er Revolutionärin, frühe Demokratin, Frauenrechtlerin und Unternehmerin aus Südwestdeutschland. Und ich möchte Ihnen ihr Leben, Denken und Wirken in einem, wenn auch knappen, biografischen Porträt präsentieren. Dabei möchte ich Ihnen insbesondere die Bezüge zu den Anfängen der deutschen Demokratie und frühen bürgerlichen Frauenbewegung im langen 19. Jahrhundert aufzeigen und Ihnen die herausragende Bedeutung darlegen, die Henriette Obermüller-Wennedey und andere Protagonisten und Protagonistinnen, Tinnen ebenfalls, der deutschen Demokratie, Einheits- und Emanzipationsbewegung für die Entwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in einer geeinigten deutschen föderalen Republik, wie der Bundesrepublik, und für das heutzutage annähernd gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen, Männer und Frauen, in Deutschland und Europa hatten. Nicht zuletzt möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang auch, Michael erwähnte es, auf die bedeutenden Jubiläen des Jahres 2018 und der Ihnen gewidmeten Gedenkveranstaltungen, wie meinem Vortrag, aber vor allen Dingen auch dieser hiesigen Ausstellung, die ganz wunderbar ist, gerade wegen des Vergleiches, wie ich persönlich finde, hinweisen, die mit zu den zentralen Eckpfeilern der deutschen Verfassungs- und Demokratiegeschichte gehören. 200 Jahre nach der Einführung erster konstitutioneller Verfassungen in Deutschland, die nach dem Vorbild der französischen Charte Constitutionnelle von 1814 entworfen worden waren und durch die erstmals auch eine größere Anzahl deutscher Staatsbürger in den Genuss relativ moderner Verfassungsordnungen kamen, und hier sei nur die bedeutendste von allen erwähnt, allen anderen deutschen Konstitutionen an Modernität vorangehend, die Verfassung des Großherzogtums Baden vom 22. August 1818, außerdem 170 Jahre nach Ausbruch der Revolution von 1848-49, in deren Folge die erstmals frei gewählten Abgeordneten der Deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche einen Grundrechtekatalog und eine Verfassung beschlossen, deren Grundzüge sich auch in späteren demokratischen Verfassungen Deutschlands wiederfanden, wie der Weimarer Republik und der Weimarer Verfassung und natürlich auch dem Bonner Grundgesetz. Und, dann war nicht zu vergessen, 100 Jahre nach Ausrufung der ersten Deutschen Republik, die auf deutschem Boden gegründet worden ist und deren Verfassung und ein wenige Monate später in die Weimarer Republik mündete, der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden, deren verfassungsstaatlicher Charakter durch die im gesamten Deutschen Reich geltende Weimarer Verfassung rechtlich fixiert und garantiert wurde. Diese Erinnerungen und diese Jubiläen sollte man immer sich vor Augen führen. 68 ist dann ein weiterer Teil, auf den ich heute jetzt nicht eingehe, aber dazu werden Sie noch genügend Veranstaltungen hören. Wenden wir uns damit dem Leben und Wirken von Henriette Obermüller-Wennedey zu, einer fanatischen Demokratin und frühen Frauenrechtlerin zwischen französischer Julirevolution und deutscher Reichsgründung. Die fanatische Demokratin, das ist eine Bezeichnung, die ihr sozusagen die Obrigkeit zugesprochen hat, die nicht von ihr selber oder den Zeitgenossen kam. In einem Brief aus Durlach vom 29. Juni 1848 an Jakob Wennedey kritisiert die badische Revolutionärin und frühe Politikerin Henriette Obermüller die prinzipiell ablehnende Haltung Wennedeys gegenüber der radikalen republikanischen Bewegung und deren politischen Bestrebungen zur Fortsetzung der im März 1848 in Deutschland ausgebrochenen Revolution. Im Gegensatz zu ihm, der später einmal ihr zweiter Ehemann werden sollte, begrüßt sie ausdrücklich weitere revolutionäre Bemühungen, die zum endgültigen Umsturz der alten feudalen monarchischen Ordnung führen könnten. Dementsprechend tritt sie in dem der historischen Forschung mittlerweile zugänglichen Schriftstück vehement für den Republikaner Friedrich Hecker und dessen gescheiterten Aufstandsversuch im Großherzogtum Baden, den sogenannten Heckerzug, ein. Zitat: Sie Böser schimpfen meinen lieben Hecker, der doch nur das Beste wollte, der so entsetzlich betrogen wurde und verraten wurde von den Soldaten selbst. Nur wenige Zeilen weiter streitet sie dann für ein sich stärker engagierendes deutsches Parlament, für die Linke in der Frankfurter Paulskirche, für die Rechte der Arbeiter und Armen, für die Republik in Frankreich, ja sogar für die frühsozialistischen Ideen eines Louis Blanc und bestimmte Ziele, wie sie es nannte, des Kommunismus, noch mit C geschrieben. Und sie fordert zu guter Letzt eine stärkere Präsenz des weiblichen Geschlechts, eine intensivere Vertretung seiner Interessen in der bürgerlichen Öffentlichkeit sowie eine aktive Partizipation von Frauen an der nationalen Politik in Deutschland. Da Henriette Obermüller im Frühsommer 1848 die Auffassung vertrat, dass angesichts der aktuellen politischen Lage und der bislang erzielten Ergebnisse im Revolutionsprozess die Durchsetzung einer modernen Staats-, Verfassungs-, Gesellschafts- und Geschlechterordnung nur durch eine konsequente Weiterführung der Revolution und die rasche Gründung einer demokratischen Republik in einem geeinten Deutschland erreicht werden könne, kann es nicht weiter überraschen, wenn sie sich in der besagten Korrespondenz von Ende Juni 1848 bitterlich über Benedas vermeintlich konservative Ansichten in Fragen der Emanzipation von Frauen beklagt und sich gegen seine in diesem Zusammenhang anscheinend gefallenen despektierlichen Äußerungen massiv zur Wehr setzt. So haben sie sich sehr darüber geärgert, dass Venedey sie in seinem letzten kleinen, kurzen Brief noch so kindisch behandeln würde, da sie 30 Jahre alt und gar keine so kleine Frau mehr sei, sondern sich sehr um Politik bekümmere und ihr Vaterland recht lieb habe. Dass er sich offenbar nicht mit ihr über Politik unterhalten wollte, sie auch nicht als eine politisch interessierte und kompetente Fachfrau ernst nahm und es ihm gar nicht in den Sinn kommen konnte, dass sie als Frau ebenfalls danach strebte, sich in dem damals von Männern dominierten Bereich des öffentlichen Lebens eben in der hohen Politik zu betätigen, das konnte und wollte sie nicht akzeptieren. So war es ihr unbegreiflich, dass ein aufgeklärter Mann wie Jakob Venedey, ein Demokrat zudem, den sie schon seit über 10 Jahren kannte und um seiner fortschrittlichen Ideale und seines unerschrockenen Einsatzes willen bewunderte, der nach ihrer Ansicht im Parlament am rechten Fleck saß, das heißt als Abgeordneter in der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main auf Seiten der Linken zu finden war, sich über ihre revolutionären politischen Aktivitäten lustig machte. Und dass er die Meinung vertreten konnte, dass das Engagement von Frauen in der Politik unerwünscht sei und sich Frauen wie schon in der Vergangenheit auf ihre klassischen Aufgaben in Haushalt, Ehe und Familie beschränken sollten. Zitat: Ihren Brief habe ich recht oft lesen müssen, um mich zu überzeugen, dass Sie mich nicht auslachen. Sind Sie am Ende auch einer von denen, die nicht haben wollen, dass die Frauen sich um Politik kümmern? Währenddem ich die Frauen anklage, deren Herz nur an Mann, Kind und Küche hängt. Und das in einer Zeit, in der die Revolution aus ihrer Sicht den männlichen wie weiblichen Bürgern die zentralen Probleme ihres Landes deutlich vor Augen führte, sie zum Handeln aufforderte und den Einsatz von Politik, von Frauen in der Politik geradezu unerlässlich machte. Insbesondere dem Parlament obliege es, die Missstände in Politik und Gesellschaft zu beseitigen und als Volksvertretung aller Deutschen, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau, zu dienen. Da Jakob Venedey in der Revolutionszeit weder Henriette Obermüllers recht eigenwillige Interpretation des Kommunismus adaptierte, noch sich die Lehren des ihm aus seiner Exilzeit in Frankreich bekannten Louis Blanc zu eigen machte, da er auch nicht zu den Befürwortern von Friedrich Heckers Aufstandsversuch im Großherzogtum Baden zählte, sondern sich klar gegen die Erhebung ausgesprochen hatte und Mitte April 1848 als Gesandter des 50er Ausschusses den Revolutionsführer vergeblich zum politischen und militärischen Einlenken zu bewegen versucht hatte, kam eine von Henriette Obermüller in ihren Erinnerungen rückblickend getroffene Einschätzung ihres damaligen Verhältnisses wohl als zutreffend bezeichnet werden. Danach hätten Venedey und sie sich im ersten Revolutionsjahr wegen ihrer stark divergierenden politischen Überzeugungen zweifelsohne gegenseitig abgestoßen und, da zu selber Zeit die Gemüter so aufgeregt gewesen seien, sich bei einem Aufeinandertreffen bestimmt auch bekämpft. Denn die Überzeugte von ihren Parteifreunden Lorenz Brentano, Josef Fickler, Franz Amor Göck, Karl Fiala, Karl von Langsdorff, Karl Friedrich Wilhelm Philipp Steinmetz oder Jakob Reinhardt wegen ihres kompromisslosen Wirkens und ihrer umsichtigen Urteile geachtete Republikanerin, hatte in dem Brief an Venedey auch zentrale Eckpunkte ihres radikalen Bekenntnisses, ihres persönlichen 1848er Manifestes offengelegt. Politische Freiheit, bürgerlich-rechtliche Gleichheit, eine gesamtdeutsche Republik, ein Parlament für die ganze deutsche Nation, eine sozial gerechtere Gesellschaft und die staatsbürgerliche Gleichstellung von Frauen. Für diese progressiven Ideale und Ziele setzte sie sich entschieden während der Badischen Revolution von 1848-49 in der großherzoglichen Residenzstadt Karlsruhe und in der Oberamtsstadt Durlach in aller Öffentlichkeit ein und machte aus ihren Anschauungen nie einen Hehl. Sie bekannte sich offen dazu, eine Heckerin zu sein, eine Anhängerin Friedrich Heckers. Sie trat als Rednerin auf Volksversammlungen ebenso wie als Sympathisantin der lokalen demokratischen Partei auf. Sie nahm an den von der Revolutionsbewegung organisierten Vereinssitzungen und Festveranstaltungen teil, trug des Weiteren als Präsidentin die Verantwortung für den Verein der Demokratinnen Durlas, der sich im Zuge der Badischen Mai-Revolution von 1849 zur Unterstützung eines freiwilligen Bataillons gebildet hatte, und sie stand am Ende sogar für ihre Überzeugungen ein und folgte ihrem Erstmann, Gustav August Obermüller, zu Kämpfen und Schauplätzen der Revolution. In Baden in dem Falle. Ihre breit gefächerten revolutionären Aktivitäten führten nicht nur zu Disputen mit dem Parlamentarier Jakob Venedey, sondern trugen ihr, einer Frau aus einer alteingesessenen Karlsruher Beamtenfamilie, die später dem gehobenen Handelsbürgertum angehörte, auch die Missgunst des Adels und der regierungstreuen Wirtschafts- und Verwaltungseliten ein. Zugleich genoss sie jedoch in der Revolution und darüber hinaus in der Zeit der Reaktion, in der republikanischen Bewegung wie in der demokratischen Gegenöffentlichkeit Badens ein hohes Ansehen. Ihr politischer Einsatz wurde öffentlich anerkannt und Demokraten brachten ihr mehrere Ehrenbezeugungen dar. So widmete ihr der Landwirt und Fuhrmann Christian Klenert aus Durlach eine Danksagung an die Bürgerin Henriette Obermüller, die am 17. Juni 1849 in der Zeitung Der Verkündiger der für Karlsruhe und Umgegend im Auftrag von Durlacher Bürgern veröffentlicht wurde. Des Vaterlandes kampfgeübten Söhnen, die gleich zum Siege wie zum Tod bereit, hast du mit anderen Freigesinnten Schönen die Fahne, die sie führen soll, geweiht. Aus einem Herzen, welches längst entschieden und hochvollkommen für die Freiheit schlägt, kam diese Fahne gleich den Purpurblüten, die in dem Lenz der Stock der Rose trägt. Seht ihr sie in des Himmels Lüften wehen? Sie hat die Farbe von dem Morgenrot. Und schau, in einem grünen Kranze stehen der losen Worte, Siegen oder Tod. Das finden Sie auch hier in der Fahne. Auf der Fahne stehend, die jetzt im Augenblick verdeckt ist durch den Beamer, durch die Leinwand, aber da könnte es auch sehen, die Reutlinger und Tübinger Revolutionsfahne. Hier aus der Ausstellung. Wer war aber nun diese Frau, die mit gutem Grund als eine Protagonistin der Badischen Revolution von 1848-49 und als eine Pionierin frauenemanzipatorischer Bestrebungen in Deutschland bezeichnet werden kann? Als drittes von fünf Kindern des Stadtamtsrevisors und späteren Oberrevisors im großherzoglich-badischen Justizministerium, Karl Theodor Obermüller und seiner Frau Christine Henriette Caroline geboren, am 5. April 1817 in Karlsruhe, verlebte die Beamtentochter Henriette eine behütete Kindheit und Jugend. Während ihrer Schulzeit zwischen 1823 und 1829 erhielt sie zusätzlich zu der in Baden vorgeschriebenen siebenjährigen Schulpflicht für Mädchen und den dabei vermittelten Schichten- und geschlechtsspezifischen Lernstoffen unter der Anleitung des gebildeten, wissenschaftlich interessierten Vaters naturwissenschaftlichen und altphilologischen Unterricht. So lernte sie in der Schule das, was ein Mädchen von meinen Ansprüchen zu damaliger Zeit lernen durfte. Zwar geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor, welche Schule die Tochter des Stadtamtsrevisors besucht hat. Gleichwohl wurden ihr, wie in höheren Töchterschulen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich, einige marginale Grundkenntnisse in den Fächern Religion, Rechnen, Geschichte, Geografie, Naturkunde, deutsche und französische Sprache, Lesen, Schreiben, Gesang sowie weibliche Handarbeit beigebracht, um sie auf ihr späteres Dasein einer sittsamen Hausfrau und einer gehobenen, adligen oder bürgerlichen Gattin vorzubereiten. Zugang zur höheren Bildung fand sie nur im Studierzimmer ihres Vaters, der sie anhand seiner Lateinlektüre und seinen ausgiebigen Mathematik-, Physik- und Geometriestudien eine Zeit lang teilhaben ließ. Sie war eine recht gelehrige, wohl auch gute und obendrein musisch begabte Schülerin, die fleißigste von allen in der Klasse, mit einem ungeheuren Talent zur Musik. Nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit erinnert sich Henriette Obermüller noch Jahrzehnte später daran, wie eine Tante, die ihre Fähigkeiten und Begabungen erkannt hatte, sich erfolglos bei ihrem Vater für sie verwandte und vehement in ihn drang, seine Lieblingstochter Jettle, wie er sie nannte, länger unterrichten zu lassen. Trotzdem musste sie mit 13 Jahren die Schule verlassen und eine über den Elementarunterricht hinausgehende gründlichere Ausbildung verzichten. Verantwortlich dafür scheint in erster Linie ihre durch den Mehrpersonenhaushalt völlig überforderte Mutter gewesen zu sein, die nicht nur gegen einwendige Form von höherer Bildung hatte, sondern die älteste Tochter bei einem sehr großen Haus und angrenzenden Garten, bei geringen Geldeinnahmen und keinem Vermögen zunötig im Haus brauchte. Henriette musste fortan ausschließlich ihrer Mutter im Haushalt zur Hand gehen, sehr angestrengt arbeiten und bei der Heimarbeit vornehmlich Schneider- und Strickarbeiten verrichten. Alles musste unterm Strickstumpf schweigen, sagt sie. Den religiös frömmelnden und traditionellen Erziehungsversuchen der Mutter zum Trotz wuchs Henriette zusammen mit ihren Brüdern und Vettern unter der Obhut des toleranten, äußerst freisinnigen Karl Theodor Obermüller, ein Mann, der auch als Staatsdiener sich vor niemand beugte, oft genug gegen den eigenen Vorteil, im Fürsten- und Pfaffenhass auf. In der Familie Obermüller herrschte ein politisches Klima, das die Zustimmung zu dem Ende Mai 1832 stattfindenden Hambacher Fest und seinen Protagonisten, deren Namen sie mit dem größten Respekt nennen hörte, genauso mit einschloss wie zu dem 3. April 1833 von Studenten getragenen Frankfurter Wachensturm. dessen Scheitern innerhalb der Familie nur tiefes Bedauern hervorrief. Im Zuge der Untersuchungen gegen ihre an dem Überfall auf die Hauptwache in Frankfurt am Main beteiligten und nach der Niederschlagung des Aufstandsversuchs verhafteten Cousins, den späteren Journalisten und Geschäftsmann Wilhelm Obermüller und den Kellner Theodor Obermüller, wurde Anfang März 1837 vom Karlsruher Polizeidirektor Picot erstmals auch gegen Henriette Obermüller wegen vermeintlicher Fluchthilfe ermittelt. Man muss wissen, es gibt im Generallandesarchiv Karlsruhe ohne Ende Materialien und Akten, die ich auch eingesehen habe, auch zur Familie Obermüller, eben sowohl, sage ich jetzt mal, zu den Wachenstürmern von 1833, als hinterher auch zu den 1848er Revolutionären. Wilhelm Obermüller hatte nach seiner Verhaftung sozusagen sich befreien können und ist aus der Frankfurter Konstablerwache am 10. Januar 1837 fliehen können. Er hatte bereits Anfang der 1830er Jahre als führendes Mitglied der Heidelberger und Freiburger Burschenschaft wegen politischer Umtriebe in Freiburg und als Redner auf dem Hambacher Fest auf sich aufmerksam gemacht und war von den Strafbehörden schon damals als toller Revolutionär bezeichnet worden. Dagegen wurde sein Bruder Theodor im gleichen Verfahren von 1836 laut den Angaben im sogenannten Schwarzen Buch lediglich aus dem Staatsgebiet der Freien Stadt Frankfurt ausgewiesen und wegen weiter angezeigter Vergehen der großherzoglich-badischen Gerichtsbehörde überliefert. Henriette Obermüller konnte trotz mehrerer intensiver Verhöre, der Durchsuchung ihres Elternhauses und der Beschlagnahme verdächtiger Korrespondenzen kein näherer Kontakt zu dem flüchtigen Vetter Wilhelm nachgewiesen werden, sodass am 13. März 1837 das Badische Ministerium des Innern das Verfahren gegen sie schließlich einstellte. Nur gut ein Dreivierteljahr später, am 16. November 1837, heiratete sie unter Abschluss eines Ehevertrages, und den existiert tatsächlich bis heute noch, ihren Vetter Gustav August Obermüller, einen weiteren jüngeren Bruder ihres Cousins Wilhelm. Der Ehevertrag, der sie von ihrem Vater für die beigegebene Aussteuer als materielle Ausstattung der Ehe rechtlich fixierte, sollte in erster Linie ein gewisses Maß an finanzieller Unabhängigkeit gewährleisten. Mit ihrem Mann zog sie daraufhin nach Frankreich, in die bedeutende Hafenstadt Le Havre in der Normandie, die im 19. Jahrhundert eine der zentralen Anlaufstellen für Auswanderer nach Übersee, insbesondere in die Vereinigten Staaten von Amerika, gewesen war. Dort im Havre war Obermüller seit 2 Jahren als Geschäftsführer bei der alteingesessenen Auswanderungsagentur des französischen Unternehmers und Schiffsmaklers J. Barbe angestellt. Den Vornamen habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Die noch im Mai 1855 zu den 5 wichtigsten Maisons de Commerce du Havre zählte. Qui sont autorisés à entreprendre le recrutement et le transport des émigrants. Gustav August Obermüller hatte Barbes Auswanderungsagentur, die bis zu seinem Geschäftseintritt ziemlich leichtsinnig geführt worden war, wieder zu einem erträglichen und zugleich anständigen Geschäft mit hohem Ansehen gemacht. Als erster hatte er in Deutschland Agenten für das Unternehmen angeworben, die deutsche Auswanderungswillige rundum, von der ersten Kontaktaufnahme in ihrer Heimat bis zur Abreise mit dem Schiff in Le Havre betreuten. Auch arbeitete er bei dem stetig wachsenden Auswanderungsgeschäft mit den deutschen Regierungen und deren Auslandsvertretern in Frankreich eng zusammen. Zumal da jene die neue Form der organisierten Auswanderung ausdrücklich unterstützten. Man wurde damit missliebige Oppositionelle los. Und vor allen Dingen also auch arme Leute. Damit entlastete man im Prinzip die Armenkassen der einzelnen Kommunen. Auf diese Weise hatte sich Obermüller das Vertrauen und die Wertschätzung seines Chefs erworben. Dieser überließ ihm weitgehend das laufende Geschäft, und lange Zeit sah es auch so aus, als ob Barb zurücktreten und seinem tüchtigen Geschäftsführer die Agentur übergeben würde. Doch entgegen ersten Hoffnungen, Associé und Eigentümer eins zu werden, konnte Obermüller das Geschäft nicht übernehmen, da infolge einer Überanstrengung an der rechten Hand am sogenannten Schreibkrampf an schmerzhaften Muskelkrämpfen erkrankte und seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, kehrte das Ehepaar E. Obermüller nach 8 Jahren Aufenthalt in der See- und Handelsstadt im März 1845 nach Durlach zurück. Hier machte er sich als wohlhabend geltende Obermüller mit seinem Vermögen von rund 20.000 bis 22.000 Gulden, das war damals recht viel, selbstständig und baute einen profitablen Weinhandel auf. Bereits in Le Havre hatte die Ehe unter den depressiven Verstimmungen der Herrschsucht oder, wie Henriette es mit einem Bonmot treffend auf den Punkt brachte, der Herrsucht, schreibt sie es tatsächlich, Herrsucht ihres Mannes und unter der jahrelangen Liaison mit der Frau seines Chefs Barb gelitten. Und es war zu ständigen Krisen, nicht zuletzt wegen des unerfüllten Kinderwunsches von Obermüller gekommen. Diese Krisen und Konflikte setzten sich auch nach der Rückkehr des Ehepaares nach Deutschland im März 1845 fort. Vermutlich verhinderte nur die sich zuspitzende politische Situation in Baden in den 3 Jahren vor dem Revolutionsausbruch, an der die Eheleute regen Anteil nahmen, das Auseinanderbrechen der Ehe. Allerdings fing Obermüller selbst in der Heimat ein Verhältnis mit dem neuen Dienstmädchen Käthalle an. Um ein Kind von ihr zu bekommen, wollte er dem jungen Mädchen sogar eine hohe Summe Geld zahlen. Denn der sehr mürrische Gustav Obermüller gab seiner Frau die Schuld an der kinderlosen Ehe und schien sich eine eigene Zeugungsunfähigkeit nicht vorstellen zu können. Wie sehr Henriette unter der ständigen Untreue ihres Mannes und dessen Vorwürfen gelitten haben muss, kann noch im Nachhinein verschiedenen Passagen ihrer Erinnerungen entnommen werden. So wollte sie sich zunächst nicht darum bekümmern und sie nichts von seinen Verhältnissen wissen. Er solle sich doch scheiden lassen, dann werde er sehen, wer schuld sei an der Kinderlosigkeit. Trotz dieser persönlichen Katastrophen weiterer heftiger Szenen zwischen ihnen und den Leiden kam es zu keiner Scheidung. Gustav August und Henriette Obermüller blieben als Paar zusammen. Sie plagten sich zwar gegenseitig, aber, wie Henriette rückblickend erklärte, er wollte mich nicht lassen, ich ihn nicht verlassen. Und so agierten sie beruflich wie politisch weiterhin gemeinsam. Von der allgemeinen Politisierung in Baden für die Rechte des Volkes erfasst, besuchten die Obermüllers von 1846 bis in das Frühjahr 1848 hinein die Sitzungen der 2. Kammer des Badischen Landtags im Ständehaus in Karlsruhe. Dort hörten sie, auch Frauen waren mittlerweile als Zuschauerinnen im Ständehaus zugelassen und konnten von den Tribünen aus das parlamentarische Geschehen verfolgen und sich so über die aktuelle Tagespolitik und konkrete Parlamentsarbeit informieren. Sie hörte voller Begeisterung mit klopfendem Herzen die Rededuelle zwischen der Regierung und dem leitenden Minister Johann Baptist Beck und der Opposition mit den Abgeordneten Friedrich Hecker, Johann Adam von Itzstein, Lorenz Brentano, Karl Theodor Philipp Welker, Friedrich Daniel Bassermann oder Alexander Freiherr von Sarron. Darunter sehr viele spätere 48er Parlamentarier aus der Paulskirche. Darüber hinaus nahmen die Eheleute Kontakt zu demokratisch-republikanisch gesinnten Kreisen, den ärgsten Wühlern in Durlach, dem Tummelplatz der Hochroten, wie die Regierung sie nannte, auf. Trafen sich mit diesen seit dem Ausbruch der Revolution regelmäßig in ihrer Wohnung zwecks politischer Absprachen und hielten dort auch mehrere Versammlungen ab. Mit dem Lehramtspraktikanten Karl von Langsdorff, später immerhin Professor am Lyzeum in Karlsruhe, und dem praktischen Arzt Dr. Jakob Reinhardt vom Durlacher Bürgerverein kamen die Obermüllers sogar täglich zusammen. Die Nachricht vom Sturz der orleanistischen Julienmonarchie unter dem Bürgerkönig Louis Philippe von Frankreich Ende Februar 1848 wurde laut Henriette Obermüllers Lebenserinnerungen im benachbarten badischen Großherzogtum von der Bevölkerung voller Begeisterung und Freude darüber aufgenommen, dass endlich die Franzosen den falschen feilen König abgeschüttelt die Republik erklärt hatten. Diese positive Resonanz nutzte die lokale demokratische Revolutionsbewegung um die Obermüllers für die Abhaltung zahlreicher Volksversammlungen, die Neuorganisierung der städtischen Bürgerwehr und die Auflistung ihrer politischen Forderungen, wobei allen voran der Ruf nach einem Parlament für ganz Deutschland laut wurde. Während Henriettes Obermann im Laufe des Jahres 1848 eine schwarz-rot-goldene Fahne mit der Aufschrift Deutsches Parlament anfertigen ließ, Reden zugunsten der Erweiterung der Bürgerrechte der unterbürgerlichen städtischen Schichten hielt und 1849 zum Leutnant des 1. Bataillons der lokalen Bürgerwehr avancierte, kämpfte ihr jüngerer Bruder, der Buchhändler Christoph Gottfried Obermüller, als echter Republikaner im April und September 1848 bei den badischen Aufständen um Friedrich Hecker und Gustav Strube mit. Also wie gesagt, Henriette sagte, wollte unbedingt etwas für das Parlament und durch das Parlament erreichen. Und sie schrieb wiederum an Benedei, schreiben Sie mir doch recht bald wieder und mehr, erzählen Sie mir etwas von Ihnen, dem Parlament. Wie aus dem Brief an Benedei vom 29. Juni 1848 hervorgeht, beobachtete sie zu dieser Zeit genau die aktuelle revolutionäre Situation in Deutschland und kommentierte einzelne in der Nationalversammlung getroffene politische Entscheidungen, wie die Wahl Herzogs Johann von Österreich zum Reichsverweser. Heute höre ich, dass Herzog Johann gewählt wurde und zugleich, wie sehr die Linke unzufrieden mit dieser Wahl. Du armes Parlament. Sie stellte zudem einen Katalog politischer, sozialer und frauenrechtlicher Forderungen auf, den sie allgemein an das Parlament und speziell an die Abgeordneten der demokratischen Linken richtete. Denn sie war sich darüber im Klaren, dass die weibliche Emanzipation und die Neuordnung der Geschlechterverhältnisse unmittelbar mit der erfolgreichen Umsetzung des Modernisierungs- und Demokratisierungsprozesses verknüpft waren, vor denen die Staaten des Deutschen Bundes ebenso wie andere europäische Staaten im Revolutionsjahr 1848 standen. In ihrer Sicht konnte nur der Durchbruch einer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung, in der die Freiheit und Gleichheit aller Menschen verfassungsrechtlich garantiert wurden, die Menschen- und Bürgerrechte festgeschrieben und allen Einwohnern eines Staates unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Stand, ihrem Einkommen und ihrem Geschlecht verbürgt waren, auch zur Gleichberechtigung der Frauen führen. Ohne diese Systemveränderungen, die sich von dem anhaltenden Revolutionsprozess erhoffte, war die staatsbürgerliche Gleichstellung der Frau, wie sie meinte, nicht zu verwirklichen. Infolgedessen wollte sie gemeinsam mit ihren Parteifreunden die drängenden Probleme und diese als notwendig erkannten Veränderungen angehen und eine Lösung für ihr Vaterland wie für andere Staaten Europas finden. Als Beispiel für ihre ineinander verschränkten Leitideen und Zielvorstellungen zu dieser Zeit kann auch ihre Reaktion auf die Pariser Juni-Insurrektion von Juni 1848 gelten. So verbindet sie in der bewussten Stellungnahme die Analyse der revolutionären Ereignisse im Nachbarland mit der Erörterung von Thesen des Frühsozialisten Louis Blanc. Alles aber tritt in den Hintergrund bei den entsetzlichen Gräueln von Paris. Das Haar sträubt sich, die Volksschmeichler haben größere Verbrechen zu büßen als die Fürstenschmeichler. Die Republik durch die Arbeiter gemacht, hätten sollen für die Arbeiter sorgen, aber nicht mit unsinnigen Versprechungen hinhalten. Die Nationalversammlung in Paris aber besteht aus vielen, die gerne das System von Louis Philippe behielten. Das wissen die Arbeiter recht wohl, währenddem andere sie aufhetzen, ihren Versprechungen Lobeserhebungen machen, die ihnen nicht gebühren. Freilich gibt es nichts Schöneres als Kommunismus, wie ich ihn verstehe. Das heißt, man sorge zuerst für seinen Nebenmenschen, dann esse man. Erst dann ruhe man, dann erst sei man glücklich. Wie schön wäre es, wenn wir alle arbeiteten und alle zu essen hätten. Louis Blanc hat so himmlisch schöne Projekte darüber entworfen, dass ich oft meine, alle Menschen müssten dies ernstlich wollen. Ich muss dazu fügen, dass sie während ihres Aufenthalts in Le Havre gerade mit diesen frühsozialistischen Ideen in Frankreich in Kontakt gekommen ist und gerade auch Louis Blancs Werk, die Geschichte der 10 Jahre zwischen der Julirevolution und 1830 und 1840, studiert hat sehr ausführlich. Sie hat in Paris auch Opernstücke besucht, Theater besucht und hat vor allen Dingen ihre Französischkenntnisse extrem verbessert. Etwa zur gleichen Zeit im Frühjahr und Sommer 1848 kam sie in Baden täglich mit den ersten Männern der Revolution in Berührung und schloss sich immer fester an ihre Freunde Jakob Reinhard, Karl von Langsdorff, dem Studenten Karl Fiala, Mitglied im Vorstand des Deutschen Vereins in Karlsruhe und dem Journalisten Karl Friedrich Philipp Steinmetz, Redakteur bei der Zeitung Der Verkündiger für Karlsruhe und Umgebung und Mitarbeiter beim Durlacher Wochenblatt an. Auch sie besuchte öffentliche Sitzungen der Vereine und beteiligte sich aktiv an der sich schrittweise entwickelnden Assoziationsbewegung der Demokraten in Durlach und Umgebung. Gustav und Henriette Obermüller galten bei den Behörden als rote Republikaner und Hauptwühler. Diesen Ruf hatten sie sich nicht zuletzt durch ihr Engagement als Mitglieder des innersten Zirkels des am 20. Dezember 1847 gebildeten Durlacher Bürgervereins redlich verdient. Schließlich besuchten sie als Vertreter des Vereins im Zuge der Märzrevolution 1848 gemeinsam Volksversammlungen in Durlach und Heidelberg und waren darüber hinaus auch bei dem Süddeutschen Demokratentag am 16. Juli 1848 in Ettlingen anwesend. Im Laufe des Ettlinger Demokratentreffens soll sich Henriette Obermüller nach Aussagen des Gendarmerie-Brigadiers Sartori sogar, Zitat, unter die auf der Tribüne aufgepflanzte rote Fahne platziert haben. Parallel zu ihrem Einsatz in der badischen Demokratiebewegung pflegte sie bis den Dezember 1848 hinein auch noch den Kontakt mit politisch Andersdenkenden. Ich lachte sie aus, ich scherzte so lange als möglich. Als aber eine der Damen behauptete, die Freischaren hätten überall gestohlen und kämen nur, um zu stehlen, stellte ich mich auf die Seite der Freischaren, verteidigte diese und zwar so heftig, so energisch, dass wir uns förmlich zankten. Von da ab ging es über mich los, ohne Schranken. Im zweiten Revolutionsjahr intensivierten Gustav August und Henriette Obermüller ihre politischen Aktivitäten. Seit Ende März 1849 besuchte Henriette diese Schlussverhandlungen in den Schwurgerichtsprozessen gegen die Teilnehmer der gescheiterten April- und Septemberaufstände vor dem Freiburger Hofgericht. Danach nahm sie Anfang Mai 1849 zusammen mit dem bei den Prozessen wegen Hochverrats angeklagten und freigesprochenen Herausgeber der Konstanzer Seeblätter, dem Journalisten Josef Fickler, im Hotel Zieringer Hof in Freiburg an einer traditionellen politischen Festtafel der Demokraten zu Ehren der vom Geschworenengericht mit einem Freispruch bedachten Revolutionäre teil. Bei dieser Festtafel wurde sie geehrt und mit großer Auszeichnung behandelt. Nur kurze Zeit später, nach den militärischen Revolten in den badischen Garnisonen Rastatt, Bruchsal, Freiburg und Lörrach vom 10. bis 12. Mai 1849 und im Anschluss an die Tagung des Landeskongresses der badischen Volksvereine und der Landesvolksversammlung in Offenburg vom 12. und 13. Mai 1849 entschlossen sich Gustav und Henriette Obermüller, ihrer Überzeugung gemäß an der Revolution mitzuwirken. Gustav Obermüller begab sich daraufhin mit Teilen der Dullacher Bürgerwehr nach Karlsruhe, wo er am 13. Mai an den Straßenkämpfen zwischen den zur Demokratiebewegung übergelaufenen Regimentern und regierungstreuen Bürgerwehreinheiten unter der Führung aristokratischer Offiziere, wie Henriette es nannte, wie auch an dem vergeblichen Versuch der Erstürmung des Zeughauses teilzunehmen. Ganz Karlsruhe war in Revolution, schrieb die ihrem Mann gefolgte Henriette Obermüller als Augenzeugin. Vor allen Dingen, als auch gerade der Großherzog Leopold von Baden mitsamt seiner Familie und einigen Getreuen die Residenz verlassen hatte, war eine wahre Völkerwanderung eingesetzt. Alles, was aristokratisches Blut in den Adern zu haben fürchtete, als Bürgerliche verkleidet aus Karlsruhe flüchtete. Nachdem das geschehen war, übernahm am 14. Mai der Landesausschuss der Badischen Volksvereine unter dem Vorsitz des Mannheimer Rechtsanwalts und Realpolitikers Lorenz Brentano und einigen führenden Köpfen der demokratischen Bewegung Badens, darunter der Publizist Franz Amor Göck und der Jurist Josef Ignaz Peter, die Regierungsgewalt. Die sich nun bildende provisorische Regierung sah ihre drängendsten Aufgaben zwar in der konsequenten Durchführung der Reichsverfassung, die mittlerweile von der Frankfurter Paulskirche verabschiedet worden war, sie stand aber gleichzeitig vor einem politischen Zielkonflikt und einer inneren Zerreißprobe. Denn der die Regierungsmannschaft stellende Landesausschuss bot keineswegs ein Bild der Geschlossenheit. Im Gegenteil, zwischen Brentano als Verfechter eines etappenmäßigen Vorgehens, der den erreichten Status quo auf dem Weg zu einer volksmäßigen Regierung absichern wollte, den entschiedenen Republikanern um Göck und den radikalen Kräften um Struve als uneingeschränkten Befürworter der Republik, die eine sofortige Einführung vor allen Dingen dieser Staatsform anstrebten, bestanden starke Meinungsdifferenzen. Dies wirkte sich auch direkt auf die Regierungspolitik der neuen Machthaber aus, die in der ersten Phase der Revolution 1849 durch Verzagtheit und eine große Unentschlossenheit, die neue Politik mit neuen Strukturen zu untermauern, gekennzeichnet war. Diese zögerliche Haltung der neuen Regierung konnte Henriette Obermüller schon recht früh bei einem Gedankenaustausch mit dem frisch ins Amt gekommenen Präsidenten Lorenz Brentano ausmachen, Präsidenten des Bayerischen Exekutivkommission, dieses Landesausschusses. Wenige Tage nach Übernahme der Amtsgeschäfte durch den Landesausschuss nahm sie Mitte Mai 1849 gemeinsam mit ihrem Mann an einem Festessen im Gasthaus Pariser Hof in Karlsruhe teil, bei dem sie den Ehrenplatz neben Brentano erhielt. Die Vergabe der als Auszeichnung zu verschiedenen Ehrenplätzen bei den Festessen der Demokraten an Henriette Obermüller können durchaus als ein Indiz für ihren guten Ruf und ihr landesweites Renommee als bekennende Republikanerin und ehrliche Magnerin der Ideale der Badischen Revolution gewertet werden. Daneben stehen diese Ehrenbezeugungen auch für die Achtung und Anerkennung, die ihr für ihre Aktivitäten zur Durchsetzung einer demokratischen Republik in Baden von den eigenen Gesinnungsgenossen entgegengebracht wurden. Für diesen Befund sprechen zuletzt die Wertschätzung, mit der ihr Brentano während des Essens im Pariser Hof begegnete. Als sich zwischen der Karlsruher Revolutionärin und dem badischen Präsidenten ein Gespräch über die aktuelle politische Lage entspann und sie ihn zum Regierungsantritt beglückwünschte, teilte er ihr unumwunden seine Zweifel ob der anstehenden Aufgaben der provisorischen Regierung mit. Er klagte, dass er gar keine Hoffnung auf glücklichen Erfolg habe. Eindringlich sprach ihm Henriette Mut zu und forderte ihn zu einem entschiedenen, auch politischen Vorgehen auf. Gerade mit Blick auf die Verteidigung der revolutionären Errungenschaften und der Reichsverfassung gegen die Reaktion und die herannahenden Preußen. Seine ausweichende, schwankende Haltung ließen sie jedoch am positiven Ausgang der Revolution in Baden zweifeln. Das Gespräch hinterließ keine zuversichtliche Stimmung bei ihr. Und so meinte sie später, mir war der Mut über Brentano, den ich für viel energischer hielt, sehr geschwunden. Angesichts des Auseinanderfallens der Frankfurter Nationalversammlung, der Niederschlagung des sächsischen Maiaufstands und des Vormarschs der gegenrevolutionären Kräfte verlor sie vollends die Hoffnung auf einen Sieg der Revolution in Deutschland. Ihre Zweifel äußerte sie Jahre später noch einmal in ihren Lebenserinnerungen. Zusätzlich versucht sie in diesem eher einmaligen Ego-Dokument, aber auch die Ursachen der badischen Mai-Revolution von 1849, die Chancen einer republikanischen Erhebung in Deutschland im ersten Revolutionsjahr und die Gründe für den letztlichen Fehlschlag aller drei Aufstände in Baden zu klären. Jene überaus sachkundigen Ausführungen, die aus retrospektiver Sicht sogar einen Interpretationsansatz zum Scheitern der gesamten Revolution im Deutschen Bund liefern, zeugen von der selbst nach Jahrzehnten immer noch währenden inneren Verbundenheit der Karlsruher Demokratin mit dem revolutionären Geschehen von einst, von ihrer nicht zu erschütternden Identifikation mit den politischen Idealen und Zielen der 48er Republikaner, die ihre eigenen gewesen waren und, wie sich jetzt zeigt, es auch blieben. Unter den ungünstigsten Verhältnissen wurde die Republik in Baden faktisch begründet. Der Großherzog hatte ungefähr gegeben, was wir verlangten, als die Soldatenmeuterei uns die Zügel in die Hand zwang. Ein Jahr vorher, wo noch alles in Gärung gewesen, wäre die Chance ungleich größer gewesen. Hessen, Württemberg, vielleicht Preußen, Wien hätten sich angeschlossen. Sie alle waren geschlagen. Überall fing die Reaktion an, sich geltend zu machen. Das Parlament war abgesetzt, in Auflösung begriffen. So konnte auch bei uns die Revolution nicht gedeihen. Den 13. 14. Mai 1849, füge ich hinzu, waren wohl die schönsten Tage, wenigstens für uns ehrliche Vaterlandsfreunde. Der Augenblick, wo den Soldaten die Schuppen von den Augen fielen, wo sie uns gehörten, wo sie jubelnd mit den Bürgern Arm in Arm durch die Straßen zogen, war einer der erhebendsten während der Revolution. Aber sollte für uns sehr verhängnisvoll sein. Die Soldaten zogen heim, Offiziere waren nicht mehr da, die Disziplin war verschwunden. Unsere Bauernsöhne kehrten heim, fest entschlossen, nicht wieder Soldat zu werden. Sie selber gehörte dann wenige Tage vor der Schlacht bei Waghäusel am 21. Juni 1849 zwischen den badischen Revolutionsarmeen unter den Generälen Franz Siegel und, ich kann kein Polnisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ludwig Miroslawski, ich bin mir nicht ganz sicher, wer Polnisch kann, möge mich bitte hinterher verbessern. Und dem 1. Preußischen Armeekorps, Teil der seit Mitte Juni in Baden vorrückenden Bundestruppen und preußischen Armeeverbände, die Unterstützung eines freiwilligen Bataillons für das bevorstehende Gefecht um Durlach. Als Präsidentin des bis heute nicht untersuchten Vereins der Demokratinnen Durlachs übergab sie bei der am 16. Juni stattfindenden Durlacher Fahnenweihe dem Bataillon der radikalen Turner, von denen viele auch der Bürgerwehr angehörten, für den Kampf die schon erwähnte rote Standartenfahne mit schwarzen, goldenen Bändern. Mitten auf der Fahne war ein grüner Eichenkranz platziert, in dem sie die Worte der alten Jakobinerlosung »Siegen oder Tod« hineingesteckt hatte. Von Seiten der Republikaner wurden ihr für diesen Einsatz mehrere Gedichte der Zustimmung, des Dankens in den Zeitungen gewidmet. Darunter das eben schon erwähnte Gedicht des Landwirtes, das wir vorhin auch gesehen haben. Die vornehmen Durlacher Bürger hassten sie dafür jedoch bis aufs Blut. Denn ihr republikanisches Bekenntnis und ihr in Spitzelberichten und den Anklageakten beschriebenes öffentliches Auftreten, wonach sie in Reden auf Volksversammlungen das Landvolk aufzureizen gesucht und sich klar für die Einführung der Roten Republik in Baden ausgesprochen hatte, ließen sie zwar unter den Frauen, auch unter den Anhängerinnen der Revolution, zu einer Ausnahmeerscheinung werden. Zugleich führte dieses Engagement in der Heimat aber zu heftigen Auseinandersetzungen und machte sie bei den städtischen Honoratioren, wohlhabenden Bürgern und den Aristokraten, die der großherzoglichen Familie und Regierung loyal zur Seite standen, zur Zielscheibe reaktionärer Gegenwehr. Nach dem unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Waghäusel, die zur Entscheidungsschlacht der Revolution geworden war, war der Rückzug der badischen Streitkräfte unumgänglich geworden. Ihr Oberbefehlshaber Miroslawski beabsichtigte nun, im Süden des Landes eine neue Verteidigungslinie entlang der Murg und um die Mittelmilitärfestung Rastatt aufzubauen. Erst am 29. Juni 1849, zeitgleich mit dem preußischen Angriff auf die Festung Rastatt, zum Endkampf an der Murg bei Gernsbach kommen sollte, erlebte Henriette Obermüller noch den für sie deprimierenden Anblick des geschlagenen, sich teilweise in Auflösung befindlichen Revolutionsheeres, das sich über Sinsheim, Eppingen, Bretten und Durlach nach Rastatt zurückzog und dabei wiederholt in kleinere Scharmützel verwickelt wurde. Diese Nachhutgefechte sollten zum einen den Vormarsch der Bundestruppen verzögern, was auch gelang, und zum anderen den Rückzug der badischen Hauptstreitmacht hinter die Murglinie ermöglichen. In 2 bis 3 Tagen nach der Schlacht von Waghäusel kam die todmüde, geschlagene Armee über Durlach nach Rastatt. Wir erfrischten sie mit Wein, mit Brot, mit Eiern, eben was man hatte. Schlafen, ausruhen, das war das größte Bedürfnis. Wir räumten alle Räume zu Schlafstätten ein, da lagen sie, unsere Hoffnung, unser Stolz. Zerrissen, schmutzig, arm, krank. Mir war aller Mut geschwunden. Dass diese Menschen sich nicht mehr schlagen würden, das sah jeder. Eigenen Aussagen zufolge floh Henriette Obermüller am Morgen des 25. Juni unmittelbar vor Einsetzen der Kampfhandlungen aus der Oberamtsstadt Durlach und ging zu einer befreundeten Familie nach Ettlingen, ehe sie, nun wie ihr Mann steckbrieflich gesucht, denn das ganze Land war im Belagerungszustand, mein Name bekannt, gefährlich, diesem ohne Pass ins französische Lauterburg folgte. Dort erhielten die Eheleute am 23. August 1849 von der preußischen Kommandantur aus Karlsruhe die Nachricht, dass sie beide wegen Beteiligung am Hochverrat angeklagt worden waren. Bereits am 10. Juli wurde ihr Vermögen beschlagnahmt und ihr Haus in Durlach war zuvor schon von preußischen Truppen auf Hinweise einheimischer politischer Gegner geplündert worden. Ihre ganze Haushaltung zertrümmert und der Wein für ihren Handel vernichtet. Henriettes Bruder Christoph, der 1849 Mitglied des Deutschen Vereins war und als Führer des Karlsruher Freikorps und des Bataillons Dreher Obermüller in den Gefechten bei Durlach, Gernsbach und Muggensturm für die Revolutionsarmee gekämpft hatte, floh nach dem Scheitern der Mai-Revolution in die Schweiz. Nach der Konfiszierung seines Vermögens durch den badischen Staat im August 1849, der Aberkennung seines Staatsbürgerrechts im April 1850 und seiner in Abwesenheit vollzogenen Verurteilung zu 3 Jahren Zuchthaus im Juni 1850, wanderte er in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Er ließ sich in Alton im US-Bundesstaat Illinois nieder. Illinois wurde einer der Hauptzielpunkte für deutsche 48er. Erst Jahrzehnte später, im Mai 1891, früher traute er sich nicht mehr heim, sollte für einen kurzen Besuch seiner Schwester nach Deutschland zurückkehren. Wie viele 48ers nahm auch er als deutscher ehemaliger 48er am amerikanischen Bürgerkrieg teil. Man kämpfte gegen die Sklaverei und für die Freiheitsrechte. Von Lauterburg aus war das Ehepaar Obermüller zunächst für 4 Wochen in die Schweiz gegangen, kehrte dann aber nach Straßburg ins Elsass zurück, wo beide Partner nach den zermürbenden Fluchterfahrungen am 8. November 1849 beschlossen, sich zur Rettung ihres Vermögens den badischen Strafverfolgungsbehörden zu stellen. Daraufhin verließen sie auf getrennten Wegen Straßburg. Während Gustav Obermüller bereits am 12. November in Kiel verhaftet wurde, meldete sich seine Frau freiwillig am 16. November, ihrem 12. Hochzeitstag, nach der Eheschließung im Jahr 1837, bei den Anklagebehörden in Durlach. Angeklagt des Hochverrats, und das ist jetzt alles aus ihrer Anklageakte aus Karlsruhe, angeklagt des Hochverrats, eine der ganz wenigen Frauen, die in Karlsruhe angeklagt wurden, muss man dazu fügen, die an der Mai-Revolution teilgenommen haben und deswegen angeklagt und verfolgt und verurteilt wurden. Angeklagt des Hochverrats, die Soldaten zum Treubruch verleitet, eine rote Fahne gestickt, darauf Sieg oder Tod gestickt, ja sogar eine goldene Guillotine an der Uhrenkette getragen zu haben, ferner gegen die Preußen gekämpft zu haben, die Freisteller zur Gewalt gegen den Werkmeister Renz aufgefordert, die Bauernfrauen gegen die Großherzogin angestiftet, zudem zerstoßenes Glas in die Scharpie, das ist Verwundungsmaterial gewesen, für die preußischen Verwundeten getan zu haben und schließlich die am Anfang des Aufstandes befreiten Sträflinge bei der Durchreise mit Geld unterstützt zu haben, vieles davon war wirklich Blödsinn, wurde Henriette Obermüller wie ihr Mann durch Amtsrichter Galura im Durlacher Stadtgefängnis inhaftiert. Ihre Gesinnungen hat sie nach eigenen Aussagen bei den anschließenden Verhören nie verleugnet. Das war auch nicht nötig. Dafür konnte man mich hinhalten, aber nicht bestrafen. Während ihrer Haftzeit organisierte sie für die politischen Gefangenen über Bestochene und mit den Aufständischen sympathisierende Wachsoldaten den Briefverkehr mit den Angehörigen. So wie hier ein freundliches Wort, dort ein bisschen Licht, hier ein Papier mit Bleistift, dort eine Zigarre, hier einen Apfel. Nachdem ihr Anwalt Strickel sich Ende des Jahres 1849 beim Durlacher Oberamt und Hofgericht Bruchsal für ihre Freilassung verwandt hatte, wurde Henriette Obermüller am 8. Januar 1850 gegen eine Kaution von 1000 Gulden aus der Untersuchungshaft entlassen und ihr Verfahren am 19. Februar ausgesetzt. Unmittelbar nach ihrer Entlassung wurde sie im Februar 1850 aus Durlach nach Karlsruhe ausgewiesen, wo sie unter Polizeiaufsicht und Hausarrest gestellt wurde. Ihren ersten Mann Gustav August Müller erwischte es etwas stärker. Er wurde im Februar und Juli 1850 vom Hofgericht Bruchsal wegen Urkundendiebstahls und Teilnahme am Hochverrat zu insgesamt 21 Monaten Zuchthausstrafe, davon 15 Monate Einzelhaft, zu Schadensersatzleistungen und zur Tragung der Untersuchungskosten verurteilt. Bis zur Urteilsbestätigung kam er jedoch gegen eine Kaution von 5000 Gulden frei. Nachdem verschiedene Anträge auf Revision und auf eine Auswanderungserlaubnis über Le Havre in die Vereinigten Staaten abgelehnt und beide Urteile im Januar 1851 durch das Mannheimer Oberhofgericht bestätigt worden waren, trat Obermüller am 10. Februar 1851 seine Strafe im Männerzuchthaus Bruchsal an. Erst als Henriette die badische Generalstaatskasse mit einem Betrag von 3000 Gulden abgefunden hatte und auf diese Weise auch ihr restliches Vermögen vom Staat ausgelöst hatte, konnte sie für ihren Mann anlässlich des Geburtstages des Großherzogs ein Gnadengesuch einreichen. Diesem wurde auch am 29. August 1851 entsprochen. Auf Wohlverhalten wurde Gustav Obermüller begnadigt und Anfang September 1851 aus der Strafanstalt entlassen. Infolge der katastrophalen hygienischen Zustände und der mangelhaften Verpflegung im Zuchthaus Bruchsal verschlimmerte sich die Lungenkrankheit Obermüllers, der bei seiner Begnadigung ohnehin schon völlig abgemagert und ausgezehrt gewesen sein soll. Er starb nur 15 Monate nach seiner Haftentlassung am 14. Januar 1853 an der Schwindsucht. Durch die Vermittlung, damals war ich 46 Jahre alt, also etwas später als jetzt, was jetzt kommt, durch die Vermittlung des badischen Republikaners und ehemaligen Abgeordneten der Deutschen Nationalversammlung Johann Adam von Itzstein hatte Jakob Wennedey, vormaliger Kollege aus der Paulskirche, Ende 1853 erfahren, dass Henriette Obermüller, die er im Jahr 1842 während des Aufenthalts des Ehepaares Obermüller in Le Havre zuletzt getroffen hatte, Witwe geworden war. Während eines Besuchs bei Vater Itzstein, dem Doyen des badischen Parlamentarismus auf Gut Hallgarten im Rheingau, hörte Wennedey über die Karlsruher 48erin so viel Liebes und Schönes, dass er beschloss, um mich zu freien. Jakob Wennedey und Henriette Obermüller sahen sich nach 12 Jahren wieder, verliebten sich tatsächlich ineinander und heirateten am 8. Juni 1854. Aus Henriettes Sicht, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es wirklich zu schön ist, verliefen jedoch Wennedeys Brautschau und ihre ersten Rendezvous mit ihm nicht ganz so reibungslos, wie sich dies vielleicht nach Lage der Fakten vermuten ließe. Auf der einen Seite trug sie Bedenken, ihn zu heiraten, auf der anderen Seite freute sie sich auf jedes Treffen mit ihm und war immer sehr aufgeregt. Zur Illustration ihrer bewegten Gefühlswelt, aber auch ihrer Wahrnehmung von Wennedeys Person zu jener Zeit, seien einige Passagen aus ihren autobiografischen Schriften wiedergegeben. Als Wennedey sich mit mir verloben wollte, ohne dass wir uns seit 12 Jahren gesehen hatten, ich 36, er 50 Jahre alt, aber eigentlich 48, fürchtete ich sehr, wir möchten uns beide so verändert haben, dass wir uns nicht mehr heiraten könnten. Ich gestehe, ich besorgte dies weniger für mich als für Wennedey. Ich war noch so jung an Leib und Seele, hatte schon 4 Heiratsanträge seit ein paar Wochen erhalten, aber Wennedey war doch schon 50 Jahre alt, war von jeher ein sehr ernster Mann, sodass ich fürchten musste, er werde zu alt für mich sein. Ich schrieb ihm daher, dass wir uns irgendwo treffen sollten. Des anderen Morgens, den 15. März 1854, zog ich ein schwarz-wollenes Kleid an, legte einen Schal um meine Schultern, zog ein zierliches weißes Spitzenhäubchen mit helllila Band auf dem glänzend schwarzen Haar eine große Schleife à la Charlotte Corday auf und mein Spiegel sagte mir, dass ich viel zu verführerisch aussehe für eine Witwe von 36 Jahren. Mir war ordentlich bange, nun gleich allein zu sein mit Wendei. Da stund der Mann vor mir, dessen Glück in meiner Hand lag, dessen treues Auge ruhte auf mir, so innig, so glücklich, so treu, so ganz mir ergeben, voller seliger Wonne, strahlend vor Glück. Ich trat zurück. Ich wagte nicht, ihn offen anzusehen. Er war ein hoher, aufrecht stolzer Mann, von sehr edlem Aussehen. Wenngleich er nicht jung aussah, so sah er doch nicht älter als seine Jahre aus, obwohl sie ihn älter machte. Zwar ist die Bedeutung der erwähnten Spitzenhaube und großen Schleife à la Charlotte Corday noch nicht endgültig geklärt. Auch gibt es in der Forschung noch einen großen Bedarf an Mode- und kulturhistorischen Studien. Und leider ist Frau Ober jetzt nicht mehr da, sie ist sicherlich interessiert. Die für die Revolutionsära die Alltagskleidung der breiten Bevölkerung und die Gegenstände des täglichen Gebrauchs in Deutschland auf ihre revolutionäre Symbolik und historische Tradition hin näher untersuchen würde. Gleichzeitig verdient jedoch der Umstand Beachtung, dass die ehemalige badische 48er-Revolutionärin Henriette Obermüller in einer für ihr künftiges Leben entscheidenden Situation im Frühjahr 1854 die unter Zeitgenossen wie Historikern umstrittene französische Revolutionärin Marie-Aline Charlotte Corday d'Armand in einer Bekleidungsfrage zu ihrem Vorbild erwählte. Denn ähnlich wie die französische Revolution 1789 hing die Popularität der deutschen Revolution 1848-49 in hohem Maße von ihren charismatischen Persönlichkeiten und ihrem entschiedenen Eingreifen in den revolutionären Prozess ab. Charismatische Anführer von 1848, wie Friedrich Hecker, Gustav Struve oder Robert Blum, wurden in ganz Deutschland als Helden und Märtyrer der Revolution verehrt. Wollten die Anhänger der Revolutionsbewegung ihre Verbundenheit mit diesen Identifikationsfiguren zum Ausdruck bringen, so konnten sie es am ehesten mit Hilfe ihrer Kleidung tun, die mit Symbolen der Revolution und Porträts von Protagonisten geschmückt waren. Gerade in Baden, wo die Verehrung Heckers Kultstatus erreichte, wieder zu besehen 1998-99 beim Revolutionsjubiläum, war für die Bürger das Erscheinen mit Hackerhut und schwarz-rot-goldener Kokarde gleichzusetzen mit einem öffentlichen Bekenntnis zur demokratischen Revolution. Nicht zuletzt deshalb wurde das Tragen des Hutes nach der Revolution sinnigerweise von den Preußen bei Gefängnisstrafe verboten. Dass Henriette Obermüller einen ausgeprägten Sinn für Symbolik hatte, zeigte sich bereits in ihrer bekenntnishaften Selbstbezeichnung als Hackerin oder an der von ihr geschaffenen, dem Durlacher Freiwilligenbataillon der Turner gewidmeten schwarz-goldenen Fahne mit eingearbeitetem Eichenkranz und darin verewigter Jakobinerlosung. Auch der Bezug zu Charlotte Corday bei der Wahl ihrer Kleidung vor dem ausschlaggebenden Treffen mit einem 48er-Demokraten, der ihr Ehemann werden sollte, muss als Ausdruck ihres symbolhaften politischen Bekenntnisses und Handelns verstanden werden. Denn Charlotte Corday war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wohlbekannte Person der jüngeren Geschichte. Sie war wie viele Ereignisse und Persönlichkeiten der Französischen Revolution während der Deutschen Revolution 1848-49 noch sehr präsent und besaß für gemäßigte Demokraten und Republikaner politischen Vorbildcharakter. Die Befürworter der Grande Révolution hatten in ihr stets eine Verteidigerin der positiven Errungenschaften der Revolution, eine überzeugte Republikanerin gesehen, als Gegenpol zu der jakobinischen Bergpartei, die auch von Seiten der bürgerlichen Linken für die Terreur, die Schrecken und Auswüchse der Revolution von 1793-94 verantwortlich gemacht wurde. Die Begeisterung für die angebliche Heldentat Cordés und die Entstehung eines regelrechten Kults um sie korrespondiert in Deutschland mit der tiefen Enttäuschung über die jakobinische Terrorherrschaft und den eigenen Kampf um die Menschen- und Bürgerrechte. Andere Demokratinnen wie Katinka zu Zahlein und Luise Dittmar hatten Corday noch als leuchtendes Beispiel der Vaterlandsliebe, als Überzeugungstäterin, die sich für die ideelle Grundlage der Französischen Revolution geopfert hätte, hingestellt. Wenn sich nun Henriette Obermüller durch das Tragen einer bestimmten Spitzenhaube und Schleife zu der Attentäterin Corday bekannte, dann stellte sie sich bewusst in eine Traditionslinie zu den Revolutionsparteien in Frankreich. In dem Fall zu jener der liberalen Girondisten. Schließlich stand Corday, Tochter einer altadligen Familie aus der Nähe von Caen in der Normandie, während der Revolution dem Lager der Girondisten nahe und sympathisierte mit deren gemäßigtem Republikanismus. Nachdem die Mitglieder der radikalen Montagne, der Bergpartei, im Juni 1793 den Machtkampf gegen die Girondisten für sich entschieden hatten, einige ihrer Führer vor dem Terror nach Caen geflohen waren und Corday diese dort kennengelernt hatte, fuhr sie im Juli 1793 nach Paris, um ein Zeichen für die Republik zu setzen. Nach der Lektüre eines Zeitungsartikels von Jean-Paul Marat entschloss sie sich am 13. Juli zur Ermordung des Anhängers der Bergpartei und Herausgebers des radikalen Blattes L'Ami du Peuple. Für diese Tat wurde sie kurze Zeit später mit der Guillotine hingerichtet. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Welchen Eindruck hat Henriette Obermüller wohl auf Jakob Wennedey damit gemacht? Das ist ja eigentlich die Gegenfrage, die man sich dann stellen müsste. Diese symbolträchtigen modischen Accessoires, die sie hatte. Dass Wennedey die Signale, die Henriette mit ihrer Kleidung aussenden wollte, ihr Bekenntnis zu den Idealen und Zielen der Französischen Revolution und der deutschen 48er Revolution verstanden hat, darüber kann kein Zweifel bestehen. Angesichts seiner eigenen Biografie, seiner Herkunft aus einem politischen Elternhaus, denn sein Vater war bereits rheinischer Jakobiner 1798 gewesen, seiner eingehenden Studien der Revolution in Frankreich und seines Lebensweges als überzeugter Demokrat. So, und jetzt müssen wir leider schnell etwas Schluss machen, denn jetzt zeige ich Ihnen aber zumindest noch ein paar Sachen. So, dass Henriette Mutter werden konnte, zeigte sich 1856 und 1860. Das sind ihre beiden Söhne, Michael, später Arzt, und Martin, der Kleinere, badischer Landtagsabgeordneter von 1891 bis 1918. Jakob Wennedey hat weiterhin sozusagen eine publizistische und historische Studie betrieben, hat sich weiterhin politisch engagiert und irgendjemand muss das Geld für die Familie verdienen. Daraufhin entschloss sich Henriette, im Schwarzwald, im Markgräfler Land, ein Kurhaus, wie in der Schweiz, zu eröffnen für Gäste. Und das betrieb sie tatsächlich auch selbstständig, hatte viele Gäste und damit hielt sie ihm praktisch den Rücken frei finanziell. Er konnte sich weiter politisch und wissenschaftlich betätigen, tat dies auch in ergiebigem Maße. Und das ist das Rasthaus Wennedey in Badenweiler, sozusagen, also in Oberweiler bei Badenweiler. Oberweiler ist heute ein Vorort von Badenweiler, bei Mülheim, Mülheim mit Doppel-L geschrieben, nicht Mülheim wie im Ruhrgebiet, Mülheim bei Baden. Das steht auch ganz Rastatt J. Wennedey. Denn damals konnten Frauen natürlich nicht unter ihrem eigenen Namen das Rasthaus eröffnen. Das musste er ihr schon erlauben. Das hat er aber auch getan. Das kam ihm ja schließlich auch zugute.
Da sieht man Jakob Benedei, einen der beiden Söhne, von dem ich nicht genau, wahrscheinlich wird das Martin sein, der Kleinere, Henriette, daneben ihre damals noch lebende Mutter und ganz links etwas verschwommen, der größere Sohn Michel oder Michael. Nochmal das Rasthaus, ebenfalls mit der Familie im Vordergrund und einigen Gästen. Das Haus wurde in den 1970er Jahren nach Auskunft des Gemeindearchivs Badenweiler abgerissen. Steht also heute nicht mehr, kann man heute nicht mehr besichtigen. Aber es war lange Zeit noch in Urlaubskatalogen für die Region dabei und wurde auch lange Zeit, auch nach der Aufgabe durch die Familie Benedei, sozusagen weitergeführt als Fremdenpension. Jetzt möchte ich Ihnen abschließend noch etwas sagen, zu was Jakob Benedei gesagt hat. 1867, nach der Gründung des Norddeutschen Bundes, damit Sie auch mal einen Eindruck bekommen, wofür er stand, kurz vor seinem Tod. Wer aber im Namen der Demokratie kommen will, der nehme sich zusammen, der schütte den Staub der Rücksichten vor der Türe des Parlaments ab und kämpfe auf Sein oder Nichtsein mit der vollen Wahrheit, der echten Christenliebe, dem felsenfesten Pflichtgefühl gegen das Regiment, das heute in Preußen herrscht. Damit meinte er Bismarck. Zur Teilung Deutschlands, zur Beugung und Fälschung des Rechts, zum Missbrauch des Volkes in soldatischer Knechtschaft, zur Bedrohung eines Volkes in Deutschland und Europa. Das deutsche Volk selbst muss das Anderswerden herbeiführen, wenn es nicht die Zuchtrute langer Kriege und tiefer kriegerischer Demütigung aufsteigen sehen und über sich ergehen lassen will. Ziemlich vorausschauend, wenn man sozusagen weiter ins frühe 20. oder überhaupt in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts schaut. Das ist noch zu Jakob Benedeis Ableben, was sie eben halt auch verewigt hat. Vom 30. Januar bis 8. Februar 1871 waren die schrecklichsten Tage meines Lebens. Mein Alles, mein Stolz, mein Liebstes, mein Benedei, starb den 8. morgens 7.15 Uhr an einer Lungenentzündung. Er lag fast 9 Tage im Delirium, im beständigen Todeskampf. Wie macht man es denn, dass man weiterleben kann ohne ihn? Sie schaffte es bis 1893, bis zu ihrem Tod, heiratete nicht mehr wieder, sondern kümmerte sich um die Kindererziehung, um ihr Rasthaus, das sie bis zu ihrem Tod auch tatsächlich weiterführte. Sie hat bei der Weimarer Schiller-Stiftung noch Gelder eingeworben für die Ausbildung der Söhne, die sie auch bekommen hat. Und das aus ihren Söhnen, was geworden ist, kann man unter anderem an der Aufnahme sehen. Rechts die etwas schon ältere Henriette und links der badische Landtagsabgeordnete Martin Benedei, der die Stadt Konstanz vertreten hat im Badischen Landtag.